Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Zur Sendung begrüßt Sie Ann Tran. Guten Tag. Unsere Themen heute. Manche Verbraucher machen es sich leicht. Sie schmeißen allen Müll in eine Tonne. Denn das Verpackungs- und Entsorgungssystem in Deutschland ist kompliziert. Damit es wenigstens nicht teurer wird, hat heute das Bundeskartellamt eine große Übernahme gestoppt. Und wie sieht's aus mit den Handelsbeziehungen zwischen Europa und den USA? Für bessere Beziehungen Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier unterwegs in Washington. Für Spannungen sorgt Frankreich. Dort kommt die Digitalsteuer und den USA passt das gar nicht. Außerdem trifft sich heute der VW-Aufsichtsrat. Welche Pläne der Konzern hat, besprechen wir mit unserem Korrespondenten. Heute schon getrennt? Deutschland ist für seine Mülltrennung bekannt. Und all der Müll bringt Geld. Das größte deutsche Entsorgungsunternehmen heißt Remondis und wollte mit einer anderen Größe der Entsorgungsbranche fusionieren, DSD. DSD kümmert sich um Verpackungsmüll und hat die Markenrechte für den grünen Punkt. Die Fusion ist nun vorerst am Bundeskartellamt gescheitert. Jochen Hilgers berichtet.
Die heutige Entscheidung, dass die Riesenfusion am Müllmarkt platzt, hatte sich bereits abgezeichnet. Praktisch von Beginn an hatte das Bundeskartellamt massive Bedenken gegen den Zusammenschluss. Der hätte zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs bei den dualen Systemen geführt, sagte Kartellamtschef Andreas Mund am Nachmittag.
Wir hatten die Sorge, dass ganz am Ende der Kette die Verbraucher möglicherweise für die Entsorgung höhere Preise hätten entrichten müssen. Weil ein Zusammengehen von Remondis und DSD bringt die in ihren Märkten stärksten Unternehmen zusammen mit hohen Marktanteilen. Hier wäre eine große Marktmacht aus unserer Sicht entstanden im Bereich Erfassung der Abfälle, also wer holt sie ab, und im Bereich der Verwertung hinterher.
Zu befürchten wären höhere Kosten für Mitwettbewerber gewesen, erheblich größere Marktanteile des dualen Systems und damit letztlich höhere Preise bei der Entsorgung von Verpackungen. Bis zuletzt hatte Remondis versucht, die Bedenken beim Bundeskartellamt zu zerstreuen. Das Unternehmen bot an, die Entsorgung oder Verarbeitung bestimmter Abfallsorten an Wettbewerber abzugeben. Kartellamtschef Mund hatte aber vor allem Bedenken, dass Remondis dem dann einverleibten dualen System Dumpingpreise einräumt. Das wäre aus seiner Sicht eine enorme Wettbewerbsverzerrung gewesen.
Die Strategie wäre gewesen, dass Remondis als Eigentümer von DSD möglicherweise seine Preise erhöht hätte gegenüber den Wettbewerbern von DSD, sodass DSD als ohnehin schon starkes Unternehmen letzten Endes preiswerter hätte am Markt anbieten können als seine Wettbewerber. Auf Englisch nennt man das Raising Rivals Costs, zu Deutsch, ich erhöhe die Kosten der Wettbewerber, damit diese weniger wettbewerbsfähig sind. Das hätte die Strategie sein können und das wollten wir verhindern.
Auch weitere Zusagen beider Unternehmen reichten den Bonner Wettbewerbshütern nicht aus. Sie untersagten die Fusion. Eigentlich hatte das Bundeskartellamt Remondis eine Frist bis Ende Juli eingeräumt, um nachzubessern.
Wenn wir das vor Ablauf der Frist erkennen, dann entscheiden wir auch schon mal ein bisschen früher, weil es dann klar ist, aus unserer Sicht, es wird zu einer Untersagung kommen. Deswegen ist es nicht unüblich, dass die Frist dann auch nicht komplett ausgeschöpft wird.
Remondis ist in seiner Branche führend. Das Unternehmen ist schon heute etwa viermal so groß wie der nächst kleinere Wettbewerber. Die Entscheidung von heute ist noch nicht rechtskräftig. Eine Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf ist möglich. Marktbeobachter halten es für sehr wahrscheinlich, dass diese Beschwerde bald eingehen wird.
Über die Entscheidung vom Kartellamt, die Fusion von Remondis und DSD zu untersagen, informierte Jochen Hilgers. Konjunkturforscher haben in den vergangenen Monaten immer wieder vor einem Abschwung der Weltwirtschaft gewarnt. Hintergrund ist der Konfrontationskurs von Donald Trump, der Handelsströme weltweit zu bremsen droht. Die USA und China überziehen sich bereits gegenseitig mit Zöllen. Um Gleiches in Europa zu vermeiden, gute Miene zum bösen Spiel machen, ist aktuell Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in Washington. Er hofft, in Gesprächen mit der US-Regierung dazu beitragen zu können, eine Eskalation zwischen den USA und Europa zu vermeiden. Heute hat er sich mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer getroffen. Das Gespräch ist eben zu Ende gegangen. Mir ist jetzt Philipp May aus Washington zugeschaltet. Was hat Altmaier im Anschluss gesagt?
einfach wird es nicht. Altmaier schlägt vor, beziehungsweise er hat erstmal gesagt, dass es immerhin erfreulich ist, dass sie miteinander reden, dass er sich auch bestätigt sieht, dass sie miteinander reden, um es mal positiv zu führen. Sie reden immerhin miteinander. Er hat ja gestern bereits mit dem Finanzminister gesprochen, mit Mnuchin, gerade, wie Sie gesagt haben, mit Lighthizer. Und später gibt es dann auch noch ein Treffen mit dem Handelsminister Wilbur Ross. Aber Peter Altmaier hat auch kein Hehl draus gemacht, dass es tatsächlich schwer wird, hier positive Ergebnisse zu ziehen. Es wird einfach nicht Altmaier schlägt ja vor, dass es am besten ist, einfach mal die Wirtschaftsstreitereien komplett zu lösen, dass man die Subventionen abbaut. Aber es wird tatsächlich ein schweres Unterfangen und das Beste ist tatsächlich, dass sie überhaupt miteinander reden.
Zuständig für Handelsfragen ist eigentlich die EU. Was kann Altmaier denn da tatsächlich bewirken?
Ja, das ist die ganz große Frage. Sein Vorschlag ist ja zum Beispiel, dass man alle Zölle komplett auf null reduziert. Das würde dann ja schon in Richtung TTIP gehen. Aber da haben ja beide Seiten Vorbehalte. Auch die Amerikaner. Trump ist, wie wir wissen, kein Freihändler. Und sie sagen es auch, in anderen EU-Ländern gibt es große Vorbehalte. Die Landwirtschaft ist da zum Beispiel ein Thema. Das wollen die Amerikaner zum Beispiel unbedingt reinhaben, wenn es eine Vereinbarung gibt. Aber da sagen zum Beispiel die Franzosen, das käme für uns auch nicht in Frage. Grundsätzlich muss man sagen, dass jetzt viele Politiker in den USA sind und versuchen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber immerhin wird Peter Altmaier als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland gehört.
Okay, und von Washington geht's für Altmaier jetzt noch weiter nach Alabama zum Daimler-Werk. Ein klares Signal dafür, dass die Bundesregierung hinter der deutschen Autoindustrie steht?
Selbstverständlich. Das ist letztendlich das große Ziel der Bundesregierung beziehungsweise die große Sorge überhaupt der Bundesregierung. Es geht darum zu vermeiden, dass Autozölle eben belegt werden von den USA. Das ist das große Ziel und das ist natürlich auch der Hebel, den die USA haben. Letztendlich hat Peter Altmaier gerade auch nochmal gesagt, die Chance dafür, dass Autozölle kommen, die sieht er bei 50-50. Altmaier ist tendenziell ein Optimist. Viele sagen, Trump wird, wenn er mit China fertig ist, sich auf jeden Fall die europäische Autoindustrie vornehmen. Also tendenziell, glaube ich, ist man eher pessimistisch. Aber Altmaier sagt, immerhin, man redet miteinander und die Chance dafür stehen 50-50.
Sagt unser Korrespondent aus Washington, Philipp May. Die Stimmung der transatlantischen Handelsbeziehungen wird allerdings aktuell auch durch Frankreich getrübt. Dort hat heute der Senat eine Digitalsteuer zugestimmt. Google, Amazon und Facebook sollen zahlen. Was auf EU-Ebene gescheitert ist, will Frankreich nun im Alleingang durchsetzen. Donald Trump habe bereits eine Prüfung angeordnet, so der US-Handelsbeauftragte Lighthizer. Darüber spreche ich nun mit unserem Korrespondenten in Paris, Jürgen König. Wie reagiert Frankreich auf die von der USA geplante Überprüfung der Digitalsteuer?
Also ich glaube, die wichtigste Reaktion ist die, dass eben der französische Senat trotz der Drohungen von US-Präsident Trump diesem Projekt einer nationalen Digitalsteuer heute zugestimmt hat. Damit steht fest, die Steuer kommt. Vor der letzten Lesung dieses Steuergesetzes im Senat hatte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire das so begründet. Frankreich, sagte er, Frankreich sei, und ein Zitat, ein souveräner Staat, der eigenständig über seine Steuerregeln entscheiden würde. Drohungen mit möglichen Handelssanktionen aus Washington, derlei verbete man sich. Zwischen Verbündeten müsse man Streitigkeiten anders regeln als durch Drohungen. Die Steuer sei, so Le Maire weiter, mit internationalen Abmachungen absolut vereinbar. Es sei also nicht angebracht, mit angedrohten Handelsbeschränkungen einen souveränen Staat anzugreifen, so auch Le Maire wörtlich, der bei alledem ziemlich entspannt wirkte. Man hatte den Eindruck, die französische Regierung scheint sich tatsächlich nicht wirklich beeindrucken zu lassen.
Nun hat der Senat die Digitalsteuer heute trotz allem verabschiedet. Was sieht sie denn überhaupt genau vor?
Also sie wird rückwirkend vom 1. Januar 2019 an gelten, und zwar für alle weltweit tätigen Konzerne, die mit ihrem Digitalgeschäft einen Gesamtjahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro und dazu in Frankreich von mehr als 25 Millionen Euro erzielen. Das heißt, ganz konkret zielt die Steuer vor allem auf eben Google, Amazon, Facebook, Apple, wofür sich ja das Kürzel GAFA eingebürgert hat. Für sie werden nun Steuern fällig, 3% auf die digitalen Umsätze. Das ist ein Wert, den auch die EU-Kommission vorgeschlagen hatte bei diesem EU-Gesetz, das dann nicht zustande kam. Das betrifft in Frankreich Online-Werbung, es betrifft den Verkauf von Nutzerdaten und die Verwendung von Nutzerdaten, mit denen Dritte in eine Geschäftsbeziehung hineingeholt werden, also durch Vermittlung von Reisen oder Ferienhäusern zum Beispiel. Nicht besteuert werden Privatpersonen, also einfache Verkäufe im Netz, die Konzerne aber, die sollen zahlen. Wer Milliarden in der EU verdiene, das hat Bruno Le Maire immer wieder betont, der müsse dafür Steuern zahlen. Das sei auch ein Gebot der Steuergerechtigkeit. Durch diese Steuer sollen jährlich etwa 500, nach anderen Zahlen 600 Millionen Euro in die französischen Staatskassen fließen.
Und lassen sich das die Konzerne einfach so gefallen?
Das wird man sehen. Unmittelbare Reaktionen jetzt auf dieses heute beschlossene Gesetz gibt es bisher von den großen US-Konzernen noch nicht. Lediglich vom Verband ASIC. Er vertritt die großen US-Technologiekonzerne in Frankreich. Der äußerte die Befürchtung, die neue Steuer könne, so wörtlich, sehr bald weite Kreise ziehen. Und damit meint man natürlich US-Strafzölle. Die für Frankreich wichtigen Industriebereiche Autos, Luxusgüter, Wein, sie könnten drunter leiden. Von anderen betroffenen Unternehmen gab es auch keine Reaktion. Von dieser Steuer sind ja auch chinesische, deutsche, spanische, britische Unternehmen betroffen. All die Unternehmen übrigens, die in Frankreich für ihre digitalen Umsätze schon jetzt Körperschaftssteuer bezahlen, die können die Digitalsteuer dann von der Bemessungsgrundlage abziehen. Das heißt konkret, französische Unternehmen würden gegebenenfalls indirekt von der Steuer befreit. Das wurde hier kommentiert, könnte man in Brüssel bei der EU-Kommission als Ungleichbehandlung sehen. Man könnte dort Einspruch erheben. Bisher aber hat man auch aus Brüssel nichts gehört.
Trotz Drohungen von den USA hat in Frankreich der Senat einer Digitalsteuer zugestimmt. Reaktionen aus Frankreich hat Jürgen König für uns zusammengefasst. Danke. Der VW-Konzern setzt für die Zukunft auf elektrifizierte Autos. Und dabei vielleicht auf den amerikanischen Konkurrenten Ford. Mit ihm baut VW schon Pickups und leichte Transporter. Heute tagt der VW-Aufsichtsrat in Wolfsburg. Thema soll eine erweiterte Zusammenarbeit mit Ford auch in der Elektromobilität sein. Welche Auswirkungen das hat und was noch in der Sitzung besprochen wird, dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dietrich Mohaupt. Nach allem, was aus Wolfsburg vorab zu hören war, wie wahrscheinlich ist es, dass die Kooperation kommt?
Naja, so ganz lässt sich VW da vorab natürlich nicht in die Karten schauen, aber es gibt ja, wie gesagt, schon erste Ansätze für Kooperationen im Bereich leichte Nutzfahrzeuge. Sie haben es angesprochen, dabei geht es um Pickups und Transporter und um geschätzte Kosteneinsparungen in Höhe von mehreren 100 Millionen Euro, also für beide Seiten VW und Ford um richtig viel Geld. Und für VW wäre es sicher praktisch, Zugriff auf die in den USA extrem erfolgreichen Pickup-Plattformen von Ford zu bekommen. Also es gibt wirklich genug gute Gründe für eine engere als die bisherige Kooperation. Einige Medien wie das Handelsblatt zum Beispiel berichten unter Berufung auf Konzernkreise auch schon, dass die Verhandlungen bereits abgeschlossen seien. Offiziell heißt es dazu aber von VW nur, die Gespräche laufen sehr gut.
Und VW will Ford wohl seine Plattform für E-Autos verkaufen. Welche Vorteile erhofft sich das Unternehmen von diesem Geschäft?
Also das ist so typisches VW-Konzerndenken, was dahinter steckt. Stichwort Skaleneffekte, mehr ist besser, mehr Autos, die auf dem MEB, diesem modularen E-Antriebsbaukasten basieren, bringen auch mehr Kostenersparnisse. So das Denken von Herbert Diess, dem Vorstandsvorsitzenden von VW, der hatte da bei der Forbes-Versammlung in Berlin im Mai in diesem Jahr nochmal unmissverständlich klargemacht, worum es ihm dabei geht.
Mit dem MEB übertragen wir das Baukastenprinzip nun in die elektrifizierte Welt. Er wird die mit Abstand weltweit größte Anzahl von Elektrofahrzeugen tragen. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Kompaktwagen über große Limousinen bis zum E-Bulli. Je mehr Autos auf dem MEB basieren, desto günstiger werden sie. Deswegen öffnen wir diese Plattform auch für Dritte.
Also dieser MEB-Baukasten soll also weltweit Standard werden für E-Mobilität. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel des Konzerns, bei dem ein Partner wie Ford sicher sehr hilfreich sein kann. Außerdem will man mit Ford ja auch im Sektor autonomes Fahren noch stärker kooperieren. Das wiederum ist ein absolutes Muss, wenn VW auf diesem ganz, ganz teuren Sektor nicht den Anschluss verlieren will. Allein kann auch VW dieses autonome Fahren nicht wuppen. Da geht es um Milliarden Entwicklungskosten und um ein Feld, auf dem sich VW auch mit Kontrahenten wie Google, Apple, Amazon und auch diversen chinesischen Technologiekonzernen herumschlagen muss. Da ist Zusammenarbeit gefragt, BMW, Daimler. Die haben das kürzlich vorgemacht, warum also nicht auch VW und Ford?
Und was hat Ford davon?
eigentlich ganz einfach, Ford hat bisher in Sachen Elektroautos nicht wirklich Weltbewegendes auf die Beine gestellt, eigentlich gar nichts. Dieser MEB-Baukasten von VW wäre für Ford ein regelrechter Türöffner in die Welt der Elektroautos. Und dabei geht es für Ford auch darum, hohe EU-Strafzahlungen für die Nichteinhaltung von CO2-Grenzen in Zukunft zu vermeiden. Also die können davon wirklich auch finanziell deutlich profitieren.
Und dann geht es noch um ein großes Werk, das in Osteuropa Autos für gleich mehrere Marken des VW-Konzerns fertigen soll. Deutet sich eine Entscheidung für einen Standort an?
Auch da muss man dazu sagen, offiziell ist nichts bekannt. Zuletzt gab es aber immer wieder Einschätzungen, die eher in Richtung Türkei als Standort für ein solches neues Mehrmarkenwerk gingen. Das hat vielleicht auch mit der möglichen engeren Kooperation mit Ford zu tun. Die Türkei ist jetzt schon seit Jahren Standort für den Bau des Transporters Ford Transit. Zuletzt war außer der Türkei nur noch Bulgarien in der engeren Auswahl für dieses neue Werk. Aber trotz der politisch eher schwierigen Rahmenbedingungen unter Erdogan schien das Pendel doch immer stärker in Richtung Türkei zuletzt auszuschlagen. Aber auch da gilt, wie gesagt, offiziell bekannt ist noch nichts.
Heute tagt der VW-Aufsichtsrat. Informationen über die Themen der Sitzung von unserem Korrespondenten Dietrich Mohaupt. Kochtöpfe von WMF aus Baden-Württemberg. Die wird es künftig nicht mehr geben. Die Produktion am Standort Geislingen an der Steige wird eingestellt. Damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
WMF war vor 3 Jahren vom französischen SEB-Konzern übernommen worden. Der ist bekannt für Marken wie Krupps oder Moulinex. Die Fertigung am WMF-Standort Geislingen an der Steige sei defizitär, erklärte das französische Unternehmen. Bis Ende 2020 werde die Produktion an andere europäische Standorte verlagert. Zum geplanten Abbau von 400 Arbeitsplätzen soll es in den kommenden Wochen konkrete Vereinbarungen geben. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will nach Informationen der Süddeutschen Zeitung morgen bekannt geben, wann es bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings und Germanwings eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik geben soll. Das solle noch im Juli passieren. Danach könne es sehr rasch zu Streiks kommen. Die Chemikalie Bisphenol A ist in vielen Alltagsprodukten enthalten und wird in der EU als besonders besorgniserregender Stoff eingestuft. Und das auch zu Recht. Das hat das EU-Gericht entschieden und eine Klage der Plastikindustrie abgewiesen. Bisphenol A oder BPA findet sich etwa in Plastikgeschirr, Kassenbons und auch in Konservendosen, erklärt Manuel Fernandez vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Konservendosen sind nach wie vor häufig mit sogenannten Epoxidharzen beschichtet. Bisphenol A ist ein Ausgangsstoff für die Herstellung von Epoxidharzen und ein Teil des Bisphenol A ist eben nicht fest gebunden an das Material und geht auf die Lebensmittel über.
Die EU-Staaten hatten BPA auf eine Warnliste gesetzt. Der Stoff gilt als hormonell wirksam und schädlich für die Fortpflanzung. Der US-Wohnungsvermittler Airbnb verspricht mehr Transparenz bei Preisen. EU-Justizkommissarin Jourová teilte mit, bei der Suche nach Unterkünften auf der Übersichtsseite soll künftig der Gesamtpreis für den Buchungszeitraum sichtbar sein. Damit wären dann auch Gebühren wie Reinigung oder lokale Tourismussteuern enthalten. Die EU-Kommission hatte eine Verbraucherschutzuntersuchung gegen Airbnb eingeleitet und damit Druck auf die Plattform erzeugt.
Soweit zu den Wirtschaftsnachrichten von Sina Fröndrich. Eine Zinssenkung in den USA kommt. Wahrscheinlich. Es scheint so, als gäbe Notenbankchef Jerome Powell den Forderungen der Banken und US-Präsident Donald Trump nach. Bisher hatte sich Powell dagegen gewehrt und sich dafür Ärger mit dem Präsidenten eingehandelt. In einer Anhörung vor dem Kongress hat er nun scheinbar eingelenkt. Mischa Erhardt ordnet die Situation in den USA für uns ein.
Der Chef der US-Notenbank ist nicht wirklich zu beneiden. Denn augenscheinlich ist es ein schmaler Grat, auf dem er wandeln muss.
Ja, wie er es macht, ist es offensichtlich falsch, aber da die wirtschaftlichen Risiken in der Tat auch größer geworden sind, gerade weltweit, auf was Herr Powell ja auch verwiesen hat, kann man es durchaus rechtfertigen, die Zinsen jetzt etwas zu senken.
Sagt Volkswirt und Amerika-Spezialist Bernd Weidensteiner von der Commerzbank.
Natürlich hat die Fed auch im Auge, dass sie sich dauerhaft eigentlich keinen Konflikt mit der Politik wohl leisten kann. Und das hat im Hintergrund vielleicht auch eine Rolle gespielt. Zentral war aber wohl eher die Datenlage.
Die ist allerdings zumindest zweideutig. Denn noch wächst die US-Wirtschaft. Am Arbeitsmarkt herrscht nach ökonomischer Definition Vollbeschäftigung. Deswegen sprach der US-Notenbankchef mit Blick auf die US-Wirtschaft von einer stabilen Entwicklung. Andererseits aber strich er die Risiken heraus. Und hier vor allem Handelskonflikte.
Die ja Herr Trump vom Zaune gebrochen hat. Powell hat auch versucht, die Unabhängigkeit der Fed herauszustellen. Er hat auf die konkrete Frage geantwortet, was denn passieren würde, wenn Herr Trump ihn feuern würde. Da hat er einfach gesagt, er würde nicht gehen. Er hat eben doch versucht, die Unabhängigkeit der Notenbank gegen den Präsidenten zu verteidigen. Sie steht aber unter Druck, das ist wohl klar.
In der Tat führen die meisten Ökonomen das Schwächeln der Weltwirtschaft, das mittlerweile in vielen Regionen zu spüren ist, auf die Unsicherheit wegen der Handelskonflikte der USA mit anderen Ländern zurück. Die daraus resultierende Schwäche auch der amerikanischen Wirtschaft allerdings kreidet Trump der US-Notenbank an, weil die mit ihren Zinsen die Wirtschaft bremse. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen-Helaba, findet für diese Argumentation Trumps deutliche Worte.
Er lässt jemand anders die Drecksarbeit machen für all das, was er anzettelt und macht dann auch die anderen verantwortlich. Hatte schon gesagt, Paulen ist unfähig, die da, die haben keine Ahnung. Und wenn die Konjunktur nicht läuft, dann ist nicht die Handelspolitik laut Trump schuld, sondern dann ist die Fed schuld. Und das macht er aus seiner Sicht und auch für die amerikanische Bevölkerung sehr geschickt.
Schon deswegen hat Notenbankchef Jerome Powell wohl herausgestrichen, dass es die Handelskonflikte und deren Risiken sind, die ihn zu einer möglichen Zinssenkung veranlassen könnten.
Also tatsächlich gibt er den Ball zurück. Ich erinnere an die Steuerreform und die Ausgabenpolitik im letzten Jahr von Donald Trump. Ich nenne das gerne das Family and Friends Programm. Da haben die oberen 10.000 profitiert und die unteren Lohngruppen nicht. Die Bevölkerung hat es nicht so gemerkt. Also man hat ihn trotzdem für seine expansive Fiskalpolitik gelobt. Aber ich finde es gut, dass er dieses Thema anspricht und die Verantwortung dafür auch zurückgibt an Trump. Weil Trump würde es ansonsten auch wieder an die Notenbank geben und sagen, du bist halt schuld, dass die Leute nichts im Geldbeutel haben und kümmere dich auch noch darum. Und ich mache halt nur was für meine Family and Friends.
Sagt Gertrud Traut von der Landesbank Hessen-Thüringen in einem Bericht von Mischa Erhardt. Auch die Börse reagiert auf die Rede des Notenbankchefs. Frage an unseren Börsenreporter Konrad Busen. Wie wirken sich Powells Worte auf die Märkte aus?
Die deutlichste Wirkung war zu sehen am Aktienmarkt der USA. Da sind gestern schon, nachdem Powell zum ersten Mal im Parlament gesprochen hat, die führenden Aktienindikatoren auf neue Rekorde gestiegen. Also Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Und heute ist der Dow Jones Index dann auch zum ersten Mal überhaupt über 27.000 Punkte gestiegen. Hier bei uns am Aktienmarkt, da hat der DAX, muss man sagen, sich nicht so recht vom Fleck bewegt, auch weil natürlich die Wette auf die niedrigen Zinsen zweischneidig ist. Auf der einen Seite billigere Finanzierungskosten, eine Geldspritze für die Wirtschaft, das ist gut für Unternehmen, aber soll man sich freuen, dass die Wirtschaft so schwach ist, dass sie eine Geldspritze braucht? Also ich würde sagen, die Reaktion des DAX passt zu dieser Zweischneidigkeit ganz gut. Heute gibt er dann wieder ein bisschen nach, 0,3% niedriger als gestern Abend bei 12.333 Punkten im Moment. Auch beim Euro wenig Veränderungen. Er steht im Moment bei einem $1,12,50.
Schlagzeilen macht heute auch die Deutsche Bank. Das Wall Street Journal berichtet, dass die Deutsche Bank möglicherweise am Skandal um den malaiischen Staatsfonds beteiligt gewesen sein könnte. Wie wirkt sich das auf die Aktie der Deutschen Bank aus?
Der Aktienkurs der Deutschen Bank heute sogar ein bisschen im Plus. Es ist nämlich nicht ganz neu, dass die Bank mit dem Staatsfonds aus Malaysia in Zusammenhang gebracht wird. Letztes Jahr im April gab es die ersten Berichte, dass die Bank dem Fonds einen hohen Kredit gegeben hatte. Klar, das Timing des Berichts im Wall Street Journal kann der Deutschen Bank jetzt nicht passen, aber die Anleger ordnen das offenbar im Moment als nicht so gefährlich ein. Nicht einordnen oder nur schwer konnten die Anleger heute eine Reihe von Gewinnwarnungen aus dem Maschinenbaubereich, zum Beispiel von Aumann und von Krones, zwei kleinere deutsche Maschinenbauer, aber doch durchaus Champions in ihrem Segment. Die haben Gewinnwarnungen rausgeschickt und die Aktien daraufhin von Aumann -19%, Krones -20%.
Außerdem, der tschechische Milliardär Kretinsky hat ein Übernahmeangebot für den angeschlagenen Metro-Konzern unterbreitet. Bewegt das die Börse?
Es bewegt die Gemüter, die Gespräche der Händler, aber es bewegt nicht so recht den Aktienkurs von Metro. 16 Euro pro Stammaktie von Metro bietet Daniel Kretinsky, aber die Aktie von Metro bleibt heute deutlich darunter, rund 10 Cent unter 16 Euro. Also da wird Kretinsky vielleicht nochmal nachlegen müssen.
Thema war heute auch, hat der Iran einen britischen Öltanker gestoppt oder nicht? Das beschäftigt die Politik, aber wie steht es heute um den Ölpreis?
Der steigt und zwar auf den höchsten Stand seit rund 6 Wochen auf im Moment rund $67 pro Fass Nordseeöl.
Und wie haben sich die deutschen Staatsanleihen und der Goldpreis entwickelt?
Bei den festverzinslichen deutschen Staatsanleihen heute etwas Nachfrage. Die Umlaufrendite, die Bundesbank berechnet hat, ist -0,33%. Das ist etwas niedriger als gestern. Und Gold kostet heute Abend noch mal mehr als gestern Abend. $1,413,07 die Feinunze, ein Plus von $4,77.
Vielen Dank. Der Börsenbericht kam heute von Konrad Busen. Und damit kommen wir zum Ende von Wirtschaft und Gesellschaft. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit Neuigkeiten für die Musikwirtschaft, denn die Branche freut sich über ein deutliches Wachstum. Heute Thema in Kultur, heute mit meiner Kollegin Maja Elmenreich. Am Mikrofon verabschiedet sich Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.